Guten Morgen. Ich wollte, dass alle wach sind. Nein. Mich selber erschrocken. Guten Morgen nochmal. Schön, hier zu sein. Ihr seid ja wahrscheinlich alle noch so richtig im Feiermodus von letzter Woche. Ich bin auch noch im Feiermodus. Das passt ganz gut. Frisch verheiratet. Und ich danke euch sehr herzlich, dass ich hier bleiben durfte, auch wenn ich meine Frau nicht mitgebracht habe. Jutta leitet eine große Kita in der Baptistengemeinde in Leichlingen-Kuhle und die feiern nächstes Wochenende ihr 50-jähriges Jubiläum und da gibt's große Vorbereitungen in den Wochen vorher. Deswegen kann sie heute nicht hier sein. Ich freue mich, hier zu sein und mit euch ein wenig über uns und unsere Beziehung zu Gott nachzudenken. Ich lese aus Offenbarung 2, Vers 1 bis 7. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. So spricht er, der die sieben Sterne in seiner Hand hält, rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Ich weiß von all dem Guten, das ihr tut, von eurem Einsatz und eurer Ausdauer. Von eurem Einsatz, ihr duldet niemand unter euch, der Böses tut. Und die Leute, die sich als Apostel ausgeben, aber keine sind, habt ihr geprüft und als Lügner entlarvt. Und von eurer Ausdauer, um meinetwillen habt ihr gelitten und doch nicht aufgegeben. Aber etwas habe ich an euch auszusetzen. Eure Liebe ist nicht mehr so wie am Anfang. Bedenkt, von welcher Höhe ihr herabgestürzt seid. Kehrt um! Und handelt wieder so wie zu Beginn. Wenn ihr euch nicht ändert, werde ich zu euch kommen und euren Leuchter von seinem Platz stoßen. Doch eins spricht für euch, ihr hasst das Treiben der Nikolaiten, genauso wie ich. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Allen, die durchhalten und den Sieg erringen, gebe ich vom Baum des Lebens zu essen, der im Garten Gottes steht. Darf ich persönlich werden? Das ist das Thema der Predigt heute. Meine Frage an euch. Ihr denkt vielleicht ein seltsames Motto für eine Predigt. Wie empfindet ihr das? Wie kommt das bei dir an? Darf ich persönlich werden? Zum einen ist das ja die Frage, ob ich selbst Volker Nieland von mir aus persönlich werden darf, hier, wenn ich hier zu euch rede. Persönlich von mir erzählen, meine Person mit hineinnehmen. Das, was mich im Moment stark bewegt. Eigentlich ist das ein Muss für mein Verständnis. Aber auch immer wieder ein Risiko. Darf ich? Und dann zum Zweiten ist es die Frage, ob ich persönlich werden darf in Bezug auf euch, auf dich. Darf ich oder darf das, was ich sage, beziehungsweise was Gott heute Morgen sagen will, was er in seinem Wort sagt, persönlich werden für dich? Und es gibt eine dritte Richtung dieser Frage, darf ich persönlich werden, die mit all dem eng verbunden ist, nämlich darf ich in meiner Beziehung zu Gott, zu Christus persönlich werden? Darf deine Beziehung zu Christus so richtig persönlich werden? Und wie das bei dieser Frage so ist, wenn sie gestellt wird, dahinter steht immer die Hoffnung auf eine positive Antwort. Ja, du darfst. Also, als jemand, der hauptamtlich für Gott im Dienst ist, bin ich von einer Gefahr bedroht und nicht selten ihr in meinem Leben auch erlegen. Eine Gefahr, die jeden engagierten Mitarbeiter bedroht eigentlich, aber sicher vor allem die Berufschristen. Die Gefahr, meine persönliche Beziehung zu Christus immer mehr und irgendwann ständig nur noch als Vorbereitung für meine Arbeit zu benutzen. Das heißt, dass ich zum Schluss nie mehr allein bin mit Gott. Immer bringe ich all meine Probleme und Projekte mit, wenn ich zu Gott komme. Und Gott sieht immer weniger von mir selbst und ich immer weniger von ihm, weil viele gute und fromme Dinge sich wie so ein Nebel zwischen uns schieben. Und dabei sehnt sich Gott so sehr danach, nach einer persönlichen Beziehung zu mir. Das ist vielleicht so, wie manche Ehefrau oder auch Ehemann, jeweils umgekehrt, ihren Ehemann darum bittet, seine Arbeit nicht immer mit nach Hause zu bringen. So sehr sehnt sich der Herr danach, dass wir einfach mit leeren Händen zu ihm kommen. Einfach, weil er es ist. Das ist die Grundlage für mich und für meinen Dienst. Wenn das nicht gegeben ist, dann verkommt meine Berufung zu dem, was ich tue, statt zu dem, was ich bin, nämlich sein Kind, Gottes Kind, berufen, ihm zu folgen und ihn zu lieben. Nicht zuerst irgendetwas zu tun, sondern dann aus dieser persönlichen Beziehung heraus das zu tun, was Gott von mir will. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Matthäus 6 wird für mich hier höchst praktisch. Und auf diesen Kern und meiner und unserer aller Berufung stößt mich Gott einfach immer wieder. Und noch etwas. Gott lieben heißt, ihn um seiner selbst willen lieben. Und nicht wegen all der Vorteile und Segnungen, die er uns gibt, die er uns zweifellos gibt und geben kann. Aber ich liebe ihn nicht, um das zu kriegen. Sobald wir in unserem Zusammensein mit Gott nur auf Nützlichkeit spekulieren, betrüben wir sein Herz. Und wie oft habe ich genau das getan? Aber Gott will mir jemand sein, zu dem ich fliehen kann. Psalm 71. Jederzeit und vor allem sogar vor meiner wichtigen Arbeit und vor all meinen Gebetsanliegen. Gott, du bist mein Gott, so haben wir eben im Psalm 63 gehört, wie David betet. Du bist mein Gott, so dürfen wir beten, wie ein Kind. Das ist etwas, was ich neu entdecken durfte und darf, immer wieder, und ich wünsche euch das genauso, denn ich oft nur noch als Vertreter eines Wir vor Gott trete. Ob das nun die Gemeinde oder die Gesellschaft oder die Arbeit ist. Und das fühlt sich dann manchmal richtig ungewohnt an, fast egoistisch. Gott, mein Gott? Nur mein Gott? Ja, antwortet Gott, und du bist mein. Es geht also um meine, um deine, um unsere Liebesbeziehung zu Gott. Völlig ohne Hintergedanken, Nützlichkeitsdenken und Verwertbarkeit für unseren Dienst für Gott. Wenn es das nicht mehr gibt, dann läuft etwas falsch. Und so trifft mich das, was in unserem Text Paulus die Gemeinde in Ephesus angefragt wird. Nämlich, was ist mit eurer Liebe? Und so wie ich es vorgelesen habe aus der guten Nachricht, eure Liebe ist nicht mehr so, wie am Anfang beschreibt das ganz gut, was Luther so ausdrückt, ihr habt die erste Liebe verlassen. So kennen wir die meisten das, oder? Ihr habt eure erste Liebe verlassen. Nun hört man diesen Gedanken oft sehr deprimiert und klagend. Und nicht selten. Und trotzdem ändert sich wenig. Ich glaube darum, dass wir nicht oberflächlich damit hantieren dürfen und es leider oft getan wird. Es fängt schon damit an, dass wir nicht mehr ohne weiteres von Liebe reden können und davon ausgehen, dass wir alle das Gleiche verstehen. Alle verstehen, was das denn eigentlich bedeutet, was Liebe denn wirklich ist. Wir sind so gründlich von dem, was unsere Gesellschaft glaubt und denkt und lebt, angesteckt, dass wir oft meilenweit entfernt sind von dem, was Gott mit Liebe meint. Heute, wo Liebe auf Autos und Erdbeereis angewandt wird und als Synonym für Geschlechtsverkehr und Verliebtsein gleichermaßen, da ist es doch nicht verwunderlich, wenn selbst wir Christen nicht mehr wissen, was das ist, Liebe. Ich glaube, das Wort Liebe oder die Bedeutung hat sich für viele um geradezu 180 Grad gedreht. Nämlich von der ursprünglichen Bedeutung, dass man sein Leben für jemanden gibt. Wir haben das eben gesungen. Ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt. Also weg von der ursprünglichen Bedeutung, dass man sein Leben für jemanden gibt, hin zu dem Gefühl, was man bekommt, wenn jemand meine Bedürfnisse befriedigt. Und so werden wir gefragt, ob wir Gott lieben. Und sofort beginnen wir in unserer Gefühlskiste zu wühlen. Und genauso missverstehen wir diese Ermahnung in Offenbarung 2, Vers 4. Wir halten diesen Bibelvers wie ein Thermometer in unser Gefühlsleben hinein, um mit dem ständig gleichen deprimierenden Ergebnis wieder rauszuholen. Ich hab's doch gewusst. Ich fühle nicht mehr dasselbe für Jesus wie früher. Womit wir neue Schuldgefühle auf uns laden und noch weiter von Jesus wegrücken. Ich frage euch, will Gott das mit dieser Ermahnung, mit dieser Frage? Will er das erreichen? Nein. Mir persönlich haben einige Dinge geholfen, mich auf den Weg zu machen, immer wieder auf den Weg zu machen, zurück zu der Liebe, zu der Gott uns berufen hat, ja sogar geschaffen hat. In 1. Johannes 4, Vers 10 heißt es, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Die Liebe ist also nicht ein Gefühl, das ich aus meinem Innern herauszupressen versuche. Sie ist in allererster Linie der Strom aus Gottes Herzen zu mir, der sich vom Kreuz zu mir und dir ergießt. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus, sein Leben für uns gelassen hat. Je mehr ich um meine eigenen Erfahrungen und mein eigenes Liebesvermögen kreise, umso mehr trocknet meine Liebe aus. Und umgekehrt, je mehr ich um den Sohn Gottes kreise, der am Kreuz für mich starb, umso mehr wächst meine Liebe. Es fällt mir auf, der Verfasser dieser und anderer Bibelworte über die Liebe ist der Apostel Johannes. Soweit wir wissen, war er der einzige der Apostel, der am Kreuz stand, als Jesus starb, der es also live miterlebt hat. Kein anderer spricht so viel über Liebe wie Johannes. Warum? Kann es nicht sein, dass diese Liebe, die er dort mit eigenen Augen gesehen hat, ihn so geprägt und verändert hat? Dass von ihm von da an nichts mehr so wichtig war wie diese Liebe, mit der wir alle geliebt sind. Ein paar Punkte. Erstens, die Liebe gründet im Willen, nicht im Gefühl. Im Willen, nicht im Gefühl. Ich bitte darauf zu achten, dass ich davon rede, worin die Liebe gründet, nicht wie sie sich ausdrückt. Da spielen Gefühle eine wichtige Rolle. Die Liebe gründet. Gott fragt hier überhaupt nicht nach Gefühlen. Nicht, weil sie unwichtig wären, sondern weil sie niemals eine bleibende Liebe tragen können. Das kann nur der feste Entschluss, sein Leben für den anderen zu geben. Jesus lieben, das heißt, unaufhörlich Ja zu ihm zu sagen und zu seinem Willen. Wir schauen ja manchmal zurück, voll Nostalgie zu den Gefühlen der ersten Stunde, als wir Gott unser Leben gaben. Vielleicht bei unserer Taufe. Aber in der ersten Liebe leben heißt nicht, dass ich den gleichen Gefühlstaumel habe wie damals, sondern dass ich tue, was ich damals tat. Was habe ich damals getan? Ich habe gesagt, Herr, heute gebe ich dir mein Leben. Tue ich das heute? Was lesen wir in Offenbarung 2, Vers 5? Nicht fühlt wieder so, sondern da steht, handelt wieder so. Tut das Gleiche, nämlich gebt euer Leben Jesus. Und die Hingabe unseres Lebens ist in Gottes Augen nicht mehr wert, wenn sie von warmen Gefühlen begleitet wird, als wenn sie staubtrocken ist. Zweitens, Gott lieben bedeutet, ihn kennenzulernen. Wir können ihn nicht kennenlernen, wenn wir ihn nicht sein lassen, wie er ist. Wir können niemand anderen wirklich kennenlernen, wenn wir ihn nicht sein lassen, wie er ist. Zur Liebe gehört die gegenseitige Freiheit von allen Rollen und von allem so tun, als ob. Gott lieben bedeutet, auf alle Versuche zu verzichten, ihn in meine Erwartungen und Wünsche und Theologien zu pressen. Es bedeutet, dass ich bereit bin, ihm zu begegnen, wie er ist, zu seinen Bedingungen und nicht zu meinen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Bereitschaft, mir dienen zu lassen von Gott, dem Herrn. Und nicht darauf zu bestehen, immer Selbstergebene zu sein. Diesen Stolz musste Petrus einige Male erfahren. Zum Beispiel, als Jesus ihm die Füße waschen wollte und er es umdrehen wollte. Da sagt Jesus zu ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Und macht damit wohl deutlich, dass solch ein Stolz den Fluss der Liebe hindert. Ich finde das tröstlich für alle, die dazu neigen, Jesus ständig in ihren Rahmen einschließen zu wollen. Petrus wurde der erste Führer, Leiter der Gemeinde Jesu, ausgerechnet er sollte zu solch einer Liebe zu seinem Herrn heranreifen. Er, der so feste Vorstellungen davon hatte, wie alles zuzugehen hatte. Drittens, Gott lieben bedeutet, ihn vor mich selbst zu setzen. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 14 und 15, denn die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln. Ich halte mir stets vor Augen, einer ist für alle in den Tod gegangen, also sind sie alle gestorben. Weil er für sie gestorben ist, gehört ihr Leben nicht mehr ihnen selbst, sondern dem, der für sie gestorben ist und zum Leben erweckt worden ist. Ihr Lieben, das bedeutet ja nicht, dass ich mich nun im Namen der Liebe verachten und auf mir selbst rumhacken soll. Damit würde ich verleugnen, welch unfassbaren Wert Gott mir und dir gibt. Mein Leben, für das er sogar gestorben ist. Nein, es muss vielmehr bedeuten, dass ich vor ihm ein Stück zurücktrete. So wie Johannes der Täufer sich voller Freude zurückzog und sagte, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und damit ist ja keine leibliche Diät gemeint. Jesus lieben bedeutet, es ist mir wichtiger, dass sein Wille geschieht, als dass meine Wünsche erfüllt werden. Es ist mir wichtiger, dass er geehrt wird, als dass ich geehrt werde. Es ist mir wichtiger, dass er sich freut, als dass ich befriedigt werde. Wer sich auf diese Diät einlässt, wird jenem Paradox begegnen, nämlich was wie ein Verlust aussieht, führt in Wirklichkeit dazu, dass ich in Christus alles finde, was ich in meinem tiefsten Innern wirklich suche und brauche. Viertens, die Liebe zu Jesus wächst mit meiner Sündenerkenntnis. Ein weit verbreitetes Schablonendenken ist, dass die Liebe bei der Bekehrung am größten ist und sich dann allmählich versachlicht. Das habe ich auch lange geglaubt und damit gerechtfertigt, dass es so war. In der Bibel wird uns eine ganz andere Entwicklung beschrieben. Da hat sich eine Sünderin ins Haus des Pharisäers Simon geschlichen, in diese steif religiöse Gesellschaft verhärteter Frommer, die sich nicht für vergebungsbedürftig hielten und die keine Ahnung davon hatten, was es heißt, Gott zu lieben. Sie, bei ihr, bei der Frau, zerbröckelt alles unter ihren Tränen, die sie vergießt. Und Jesus sagt zu ihr, Lukas 7, Vers 47, ihre große Schuld ist ihr vergeben, sonst hätte sie mir nicht so viel Liebe zeigen können. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Das heißt doch nicht, dass ich möglichst viel sündige. Ich glaube, das Problem haben wir alle nicht. Sondern je mehr ich von meiner Sünde, die ja da ist, sehe, wahrnehme, desto unfassbarer ist es mir, dass Gott mir tatsächlich vergibt. Er tut es, weil er mich liebt. Und das gilt für mich heute nicht nur für den Tag meiner Bekehrung, sondern heute. Wie könnte ich einen solchen Gott nicht lieben? Wenn das allerdings das letzte Mal war bei unserer Bekehrung, dass wir über unsere Schuld geweint haben, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn unsere Liebe eine Diät durchmacht. Wer seine Sünden heute nicht sehen will, der muss von der Erinnerung an seine erste Liebe leben und zehren. Wer aber den Geist der Wahrheit in sein Leben hineinleuchten lässt, der wird erfahren, wie seine Liebe zu Gott immer tiefer und breiter wird. Fünftens. Gott lieben heißt, mit ihm vereinigt werden wollen. Dieser Zug, diese Sehnsucht zum Einswerden mit dem Geliebten liegt im innersten Wesen der Liebe. Und Gott will das und er macht uns konkrete Angebote, wo dieses Einswerden einen Ausdruck findet. Zum Beispiel in der Taufe. Da, wo die Vereinigung der sich taufen lässt mit Christus in seinen Tod und seine Auferstehung symbolisiert wird. Mit ihm gestorben, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. Oder das Abendmahl. In Johannes 6, 56, 57 heißt es, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Enger geht es nicht. Das feiern wir im Abendmahl. Und das Gebet, das Reden mit Gott und Hören auf Gott, das wirkt in die gleiche Richtung. Das in Worte auszudrücken, ist unglaublich schwer. Man spürt, wie selbst Paulus schier ins Stolpern gerät, als er dieses Wunder in Worte zu fassen versucht. In Galater 2, 19 und 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Sechstens und zum Schluss, Gott lieben heißt, nach ihm dürsten. Ein ums andere Mal finden wir diesen Ruf in der Bibel und eben auch im Psalm 63, wie wir es eben schon gehört haben. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich dürste nach dir wie ausgedörrtes, wasserloses Land. Im Heiligtum schaue ich nach dir aus, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als das Leben. Darum will ich dich preisen. Und es ist ein Fehler anzunehmen, dass dieser Durst nur der Ruf eines Menschen von einem stummen Gott ist, damit dieser ihm seine Quellen irgendwie öffnet. Bereits im Durst wirkt der Geist der Liebe im Herz des Menschen, um es zu Gott zu ziehen, um es vorzubereiten für seine Gaben. Dieser Durst ist die Art des Geistes Gottes, uns lebendig und offen zu halten für Gott. Der übersättigte, fertige Mensch ist geistlich schon halb tot und unempfindlich für Gottes Stimme und träge, ihm zu gehorchen. Und wer versucht, seinen Durst an anderen Quellen zu stillen, wird irgendwann Gottes Lebenswasser auch nicht mehr wahrnehmen. Darum ist es auch ein Irrtum zu glauben, dass heilige Menschen Menschen sind, die vollgestopft mit Segnungen sind, die immer aus dem Vollen schöpfen können, denen es immer gut geht. In der Bergpredigt zeichnet Jesus vielmehr dieses Bild von ihnen. Selig sind, die da geistlich arm sind. Selig sind, die da Leid tragen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Die Heiligen sind also eher Menschen, die großen inneren Hunger haben, einen Durst und sich weigern, ihn mit etwas anderem zu stillen, als mit der Speise und aus der Quelle, die Gott selber ist. In einem Tagebuch berichtet jemand von solch einem Menschen. Ich zitiere aus dem Buch Gott braucht keine Helden, übrigens ein hervorragendes, eines der besten Bücher in meinem ganzen Leben, das ich gelesen habe, außer der Bibel. Mitarbeiter zwischen Rolle und Wahrhaftigkeit. Da schreibt jemand in seinem Tagebuch von solch einem Menschen. Direkt nach der Predigt sah ich einen grauhaarigen Bruder, einen Streiter im Herrn, über den einer der Brüder berichtete, hier ist eine richtige Quelle. Er lebt ein wunderbares Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Er hat immer etwas zu geben und hilft uns allen zu glauben. Kurz danach traf ich den Mann selber. Aber er stand weinend da, sah mich intensiv an und sagte, ja, sieh her, ich bin so ein elender Armer, der nie genug bekommen kann. Ich brauche immer mehr. Darum war er eine Quelle. Und ich will schließen mit einem anderen Abschnitt aus diesem Buch, den jemand Unbekanntes geschrieben hat, einer von vielen, die mit ihrem verborgenen Leben in Gott ein Licht in diese Welt tragen. Er hat wiedergegeben, wie Gott auf den sieht, der zögernd und zweifelnd vor dieser Liebe steht. Und vielleicht spricht Gott dich damit auch genauso an wie mich. Es ist, als wenn Gott sagt, ich weiß, welches Elend, welcher Kampf, welche Zerrissenheit in deiner Seele ist und wie viel Schwachheit und Mangel in deinem Körper. Ich kenne deine Feigheit, deine Laster und Sünden. Und doch sage ich zu dir, gib mir dein Herz und liebe mich, so wie du bist. Liebe mich, so wie du bist, in jedem Augenblick und jeder Lage, in der du gerade bist, mit brennendem Herzen oder mit verdorrtem, in Treue wie in Untreue. Das Lied deines Herzens ist es, was ich suche. Was brauche ich, deine Kenntnis oder Begabung? Was ich von dir begehre, sind nicht Tugenden. Und würde ich dir welche geben, so bist du doch so schwach, dass deine Eigenliebe sie bald verderben würde. Bekümmere dich also nicht darum. Ich hätte dich zu großen Dingen vorherbestimmen können, aber du sollst ein unnützer Knecht bleiben. Selbst das Wenige, das du noch hast, werde ich noch von dir nehmen, denn für die Liebe, nur für sie habe ich dich geschaffen. Liebe. Liebe, und du wirst das Übrige alles dazu tun, ohne es zu bemerken. Suche nichts anderes, als dass du dein Jetzt mit deiner Liebe füllst. Heute stehe ich vor deiner Herzenstür und warte wie ein Bettler. Ich, der Herr aller Herren. Du hast mir deine Liebe gegeben. So gebe ich dir die Gnade, lieben zu können auf eine Weise, die all deine Träume weit übersteigt. Aber vergiss dieses nicht. Liebe mich, so wie du bist. Warte nicht mit deiner Liebeshingabe, bis du ein Heiliger geworden bist, sonst wirst du mich nie lieben. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Allen, die durchhalten und den Sieg erringen, gebe ich vom Baum des Lebens zu essen, der im Garten Gottes steht.